Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Marell und Alexander Lorz.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns. Nächste Folge, lass uns über Politik reden.
Ja, es ist mal wieder an der Zeit. Die Sommerpause geht zu Ende oder ist zu Ende. Und jetzt wird's wieder spannend. Also auch Zeit für uns, mit unserem Podcast wieder in den gewohnten Rhythmus zu fallen.
Jetzt haben wir aber die ganz treuen Hörer irgendwie irritiert, weil wir sind schon mit der zweiten Folge nach der Sommerpause unterwegs jetzt.
Ja, das stimmt. Aber die erste Folge war noch so halb in der Sommerpause drin.
Die erste Folge, zumindest die Aufnahme, war in der Wiesbadener Zeitrechnung vor dem Weinfest und dann gibt es das Jahr nach dem Weinfest. Und wir sind jetzt kurz nach dem Weinfest.
Also es gibt die Woche nach dem Weinfest. Ja, stimmt.
Es gibt, also das weiß ich von dem Ingmar Jung, unserem Kreisvorsitzenden hier und Landwirtschaftsminister. Ich meine, er sagt immer, das Jahr teilt er ihn vor dem Weinfest und nach dem Weinfest ein. Aber das vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung.
Das ist dann wahrscheinlich so die besondere Sicht des Winzersohnes, Weinbaupolitikers, wie immer man das jetzt nennen will, des Rheingauer Bub, der in den Weinbergen aufgewachsen ist. Ich würde aber sagen, das ist jetzt nicht die allgemeine politische Sicht auf die Dinge.
Nein, eine politische glaube ich auch, dass er meint, das glaube ich auch nicht, wenn ich das denn überhaupt richtig in Erinnerung habe. Was sagt deine Leber jetzt nach dem Weinfest?
Ja, wie immer nach den 10 Tagen sagt sie, also es war sehr schön, aber jetzt ist auch gut.
Wie viel Arbeit und wie viel privat ist eigentlich für jemanden wie dich hier in Wiesbaden? Es ist ja überregional schon ein bedeutendes Fest, aber in Wiesbaden ist es natürlich nochmal irgendwie wichtiger. Wie viel Arbeit, wie viel privat kann man diese Trennung überhaupt bei dir, wenn das Weinfest stattfindet, überhaupt vornehmen? Wie sieht das aus?
Es ist schwierig. Also ich würde es mal als eine sehr schöne Form des Arbeitens bezeichnen. Ich weiß, da schmunzelt jetzt jeder, der das nicht nachempfinden kann, weil man das Gefühl hat, also da machst du doch eigentlich nur so irgendwie Hai-Ti-Tai.
Was ist das denn? Was machst du da?
Ja, also halt Spaß und Freude und lass es uns gut gehen. Das schwingt da sicherlich mit, aber das ist ja auch genau die Atmosphäre, in der man eben gute Gespräche, also mit vielen Leuten führen kann. Und das tut man dann auch. Und wobei es irgendeinen Punkt dann so am späteren Abend gibt, da führt man dann diese Gespräche auch nicht mehr. Also ich sag mal, das letzte Glas, dann trinkt man dann auch wirklich privat und freut sich einfach, dass man da sein kann. Aber ja, man kann und schon viele Dinge gut besprechen und tut das auch.
Und jetzt wieder Full Power, jetzt geht's wieder richtig los. In was steckst du gerade? Bevor wir zu unserem Thema heute kommen, was ist gerade dran?
Ja, also es ist tatsächlich in gewisser Weise Business as usual. Wir schauen jetzt, wo die Arbeit in Berlin wieder anläuft. Gucken wir mal, was von dort kommt im Bereich Steuern und Rente. Das ist ja sehr spannend. Stecke ich im Haushaltsverfahren. Der Haushalt geht Ende September ins Parlament in der ersten Lesung. Die Gremiensitzungen beginnen alle wieder, also insbesondere im Bereich der Beteiligungen. Ich habe das Ministerium intern ein bisschen neu aufgestellt, das hatte ich mir zur Halbzeit der Legislaturperiode vorgenommen, aber trotzdem insgesamt, ja, ist das Business as usual, es ist sehr viel, es ist sehr abwechslungsreich, aber es gehört auch einfach dazu.
Jetzt versuche ich mal eine Königin der Überleitung zu sein und wenn man das sagen muss, dann ist das schon mal die Entschuldigung dafür, dass das nicht gelingen wird, zu unserem Thema heute zu kommen. Politik zwischen Lüge und Wahrheit oder warum dauern Reformen eigentlich immer so lange? Das ist so das, was uns als Thema für heute schon eine Weile beschäftigt und wir überlegt haben, da könnten wir mal was zu machen, da haben wir Lust drauf und das könnte dann eben ein Weg sein, deine Sicht der Dinge, auch eben mit dem Blick hinter die Kulissen, könnte etwas sein, was unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie einen Gedanken gibt, um selber zu überlegen, wie stehe ich eigentlich zu dem Thema? Weil es sind ja eigentlich zwei Formulierungen. Da pendelt ja die Politik eigentlich immer irgendwie.
Du wolltest die Themenstellung so haben und ich habe gesagt, das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Lüge und Wahrheit ist das eine Ding, Reformen und was ihre Gelingensbedingungen sind, ist das andere. Ja, da gibt's Schnittmengen, aber ich werde schon versuchen, das auch ein bisschen auseinanderzuziehen.
Es ist auch gewachsen. Es kam mal aus einer ganzen Zeit vor der Sommerpause, als so die Zweifel aufkamen, Mensch, das alles, was ihr ankündigt, was ihr bis zum Sommer haben wollt auf der Bundesebene, das ist aber ganz schön sportlich, weil so viele Plenarsitzungen habt ihr im Bundestag gar nicht mehr. Ist das überhaupt alles möglich? Da, also dieser ständige, offen geäußerte Zweifel, macht ihr euch da was vor oder schafft ihr das wirklich, was ihr da meint anzukündigen oder was ihr ankündigt? Das ist ja auch etwas, was wir öfter jetzt auch in dieser Legislatur schon erlebt haben. Also der Herbst der Reformen, wo dann irgendwann gefragt wurde, welchen Herbst meint ihr denn eigentlich? Und so kamen wir darauf, warum, dass wir einfach uns oder du uns mal erklärst, warum dauert es denn so lange und warum dauert es eigentlich gefühlt oder der Eindruck entsteht, ständig länger als dann die, die die Verantwortung tragen, ankündigen. Dann kündige es doch nicht an, sagt sich eigentlich so ein Mensch, der seine Gehirnzellen irgendwie sortiert hat. Und das heißt, es muss doch da in der Dynamik, oder das ist zumindest meine grundsätzliche Frage, es muss doch in der Systemdynamik dann Punkte geben, die schlichtweg, egal wer sich damit beschäftigt und da drin steckt und dann auch die Verantwortung dafür trägt und solche Aussagen macht, nicht berechnen kann, nicht vorhersehen kann. Sonst wäre es ja ein bisschen bescheuert, Entschuldigung, solche Ankündigungen zu machen, wenn man irgendwie selber gar keine Ahnung hat. Also es muss ja, ich unterstelle das jetzt einfach mal, eine Überzeugung dahinter liegen, dass man das auch erreicht. Wenn auch natürlich jeder weiß, so richtig zu 100% sicher zementieren, kann man das nicht planen. Das ist zu komplex. Aber trotzdem muss es doch irgendetwas geben, was so dynamisch ist, was immer wieder scheinbar solchen Zeitplan komplett über den Haufen wirft. Und das ist so die Frage, mit der wir gestartet sind. Und dann sind so ein paar Dinge dazu gekommen, die schon was mit, was sage ich eigentlich als Politiker und ist das wahr oder nicht? Also Stichwort Jens Spahn und dann Umbildung des Kabinetts oder Neubenennung von Ministern, die dann irgendwie vor einem Jahr schon ausgeschlossen haben, jemals dieses Ressort zu übernehmen. Also Carsten, wir nehmen an, so als Beispiel. Wir wollen nicht zu einzelnen Personenvorfällen jetzt zu sehr was sagen, weil das haben schon 1000 andere getan und wir sind ja auch nicht die, die jetzt irgendwie noch mehr Informationen haben. Uns interessiert ja, was ist so das Grundsätzliche, was man daran erkennen kann, wie eben Politik und das System funktioniert.
Okay, jetzt hast du sozusagen das ganze Spektrum aufgemacht, also ja, alles, was wir heute irgendwie mal ansprechen wollen. Ich wollte
Erwartungsmanagement betreiben.
Das ist aber ein schönes Beispiel schon dafür, wie man eben Erwartungsmanagement in eine bestimmte Richtung betreiben kann. Ich glaube, du hast jetzt so viele Fragen aufgeworfen, es ist unmöglich, die in einem Podcast alle zu beantworten.
Exakt.
Womit wollen wir anfangen?
Erstmal möchte ich dir vorschlagen, ich hoffe, du lässt dich drauf ein, das mit so einem kleinen Spiel zu versehen. Spiel ist das falsche Wort. Ich habe hier zwei Karten liegen, eine rote und eine weiße.
Aha. Okay, ich sehe sie.
Die rote kannst du oder kann ich ziehen, wenn wir irgendwie da landen, dass wir, ich nenne das mal Allgemeinplätze, wieder irgendwie anbringen. Also, was kann Politiker noch sagen? Ja, das ist schwieriger geworden, Social Media zu schnell und so ein Druck und das kann mal schnell sein. Und so. Also das ist nicht falsch damit, aber dass wir uns stoppen. Wenn wir sagen, ja, jeder, der uns zuhört, der hat das von uns schon mal gehört und natürlich von vielen anderen auch. Wir wollen versuchen, soweit es geht, zu anderen Punkten noch zu kommen, die man vielleicht so, als wenn man da zwar Beobachter ist, aber nicht Akteur, vielleicht nicht so auf dem Weg hat. Dazu wäre die rote Karte da. Mhm. Das darfst du natürlich genauso ziehen, wenn, Anja, du stellst eine Frage, die haben wir auch schon 30 Mal beantwortet. Das muss jetzt ja auch nicht sein.
Okay.
Und die weiße, die ist, glaube ich, eher für dich. Die darfst du ziehen, wenn du sagst, da möchte ich jetzt mal einmal aussetzen.
Okay.
Dazu sage ich jetzt mal nichts.
Na, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht.
Mal sehen. Vielleicht ist das auch totaler Quatsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir an beide Stellen kommen. Vielleicht fangen wir mal mit der Kabinettsumbildung und mit dem Fall Jens Spahn an. Einfach, weil es, glaube ich, mehr emotionalisiert als jetzt auch die Frage, warum dauern Reformen so lange? Und da kommen wir dann ja aber hin. Meine Frage ist, warum geht das dann in dem Fall so schnell, dass du gar nicht so schnell gucken kannst? Wenn du mal 2 Tage keine Nachrichten geschaut hast, dann wups, irgendwie in der, also zumindest in dem Kontext, alles anders. Warum geht das so schnell? Wie entscheidet die CDU eigentlich so etwas? Und was ist der Unterschied zu dem, was sonst immer so lange dauert?
Die Antwort steckt jetzt im Prinzip schon in deiner Frage drin, weil dieses Thema ein unglaubliches Emotionalisierungspotenzial hatte. Und dieses Potenzial sich dann eben auch entfaltet hat. Und das geht nun einmal rasend schnell. Also man konnte das in diesen ganzen Gesprächsforen, Chats, Gruppen, die es halt nun mal gibt, wo wir irgendwie alle drin sind, also jeder in der einen oder der anderen, da konnte man das erleben. Das ist eine Diskussion, die sich innerhalb kürzester Zeit in der Partei Bahn gebrochen hat und die im Kern um die Frage eben Glaubwürdigkeit geht. Wie ist das, wenn jemand politisch eine Position vertritt und dann für sich eine persönliche Lebensentscheidung trifft, die dieser Position diametral widerspricht? Das war so die Grundsatzfrage dahinter und die ist eben auch sehr emotional diskutiert worden. Einmal, weil es Glaubwürdigkeit immer ein emotionales Thema ist und dann natürlich noch zusätzlich, das war das besondere Problem in diesem Falle, weil dieses Thema Leihmutterschaft jetzt also wirklich in der Sache eben auch nochmal ein Thema ist, was unglaublich emotionalisiert, weil das für viele Menschen so irgendwie grundlegende Wertefragen berührt. Und wenn sich dann so eine Dynamik in der eigenen Organisation, der eigenen Partei aufbaut, so eine emotionale Dynamik, dann kann das durchaus sein, das haben wir hier erlebt, dass das quasi alle normalen Mechanismen und Regelungen hinwegfegt.
Jetzt hast du an mindestens zwei Stellen gesagt, die Partei und auch mal gesagt, Mann. Ist das etwas, was in erster Linie oder vielleicht sogar ausschließlich innerhalb der CDU, CDU, CSU so emotionalisiert hat? Oder hast du den Eindruck, nee, in der Bevölkerung durchaus schon auch?
Ja, in der Bevölkerung schon auch, aber mein Eindruck war, das war bei uns in der Partei einfach schon besonders heftig, weil es irgendwo an die Identität des eigenen Ladens rührte, also jedenfalls für viele.
Das Thema Leihmutterschaft oder die Glaubwürdigkeit?
Beides.
Beides, okay.
Beides. Das eine emotionalisiert die einen mehr, die anderen weniger. Da gab es sicherlich Menschen, die gesagt haben, das mit der Leihmutterschaft ist mir egal, aber so kann man sich nicht verhalten. Es gab andere, die wahrscheinlich gesagt haben, er kann persönlich machen, was er will. Aber in diesem Punkt ist mir so wichtig, dass die CDU ihr grundsatzfest bleibt, dass da fühle ich mich nicht mehr repräsentiert. Es gab welche, für die war das beides wichtig. Die sagten also, es geht irgendwie gar nicht mit Glaubwürdigkeit und dann noch die Leihmutterschaft. Oh, und es gab auch andere, die gesagt haben, also komm, erstens sehe ich das bei der Leihmutterschaft vielleicht sowieso anders persönliche Lebensentscheidungen und politische Positionen sollte man voneinander getrennt halten. Aber das, also die letzte Gruppe war eindeutig die Minderheit und das ist Teil der Erklärung, warum es dann eben so schnell auch zu personellen Konsequenzen kam.
Da würde ich gerne gleich mit dir weitermachen, dich aber vorher einmal fragen, wie ist denn deine Sicht darauf?
Also ich vertrete politisch tatsächlich unsere Parteiposition. Ich habe mit Leihmutterschaft schon, sagen wir, meine ethischen Schwierigkeiten. Also deswegen unterstütze ich das politisch nicht. Ich habe aber auf der anderen Seite auch Verständnis für und Respekt vor der persönlichen Entscheidung und dass auch jemand mal das Recht haben muss, in einem so höchstpersönlichen Bereich zu sagen, ich mach's jetzt anders. Und deswegen habe ich mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob man das Ganze kommunikativ anders hätte vorbereiten können sollen, ob es dann vielleicht auch anders ausgegangen wäre. Also wenn diese Diskrepanz früher öffentlich geworden wäre, wenn Jens Spahn an irgendeinem Punkt erklärt hätte, also passt mal auf, ich habe das früher so gesehen politisch, aber jetzt unter dem Eindruck auch meiner persönlichen Lebenssituation sehe ich das anders und will es auch für mich anders entscheiden, dann glaube ich, wäre die ganze Diskussion auch ziemlich anders gelaufen. Und wie gesagt, dann hätten Menschen wie ich auch die Chance gehabt, zum Beispiel da auch in die Diskussion sich einzuschalten und zu sagen, passt mal auf, also ich bin zwar vielleicht politisch nicht bei dem, was er jetzt vertritt, sondern nur bei dem, was er früher vertreten hat, aber bitte lasst ihm die persönliche Lebensentscheidung. Aber in diese Differenziertheit kam die Diskussion überhaupt nicht mehr rein, weil es eben alles so schnell ging und weil die Woge der Empörung, so will ich es mal nennen, so schnell so hochschwappte.
Wo würdest du denn sagen, ist denn so irgendwie der innere Kompass auszurichten bei dem Thema, wann ist es denn in Ordnung, was immer das auch heißt, als jemand, der so exponiert in der Partei aktiv ist, von grundsätzlichen Linien der Partei abzuweichen in seinem persönlichen Leben? Weil, also wir können ja nicht ernsthaft annehmen, dass jeder, der irgendwie in der CDU wirklich hauptberuflich unterwegs ist, nehmen wir mal das, ich rede jetzt mal nicht von allen Mitgliedern, sondern sagen, ich verdiene mein Geld damit und ich entscheide diese Dinge ja auch mit, bin bei diesen Bundesparteitagen und hast du nicht gesehen? Da kann mir doch keiner erzählen, dass egal um was es geht, nicht irgendwo jemand zu finden ist, der privat das doch dann irgendwie anders macht. Also verstehst du, was ich meine? Das ist ja nicht, es ist für mich nicht glaubwürdig, dass irgendwie jetzt gesagt wird, also das haben wir beschlossen, da weicht jemand von ab, der bei uns hier an der Spitze steht, das wollen wir nicht. Bei anderen Dingen ist es doch anders, oder nicht?
Aber hier haben wir es mit einer ethisch-moralischen Frage zu tun. Das ist ja Leihmutterschaft letzten Endes. Es ist einer dieser Fälle, die nicht so häufig sind, aber vorkommen und die dann eben auch eine besonders identitätsstiftende Wirkung haben, wo letzten Endes eine politische Position aus ethisch-moralischen Erwägungen heraus formuliert wird. Das trifft auf sehr viele politische Positionen nicht zu. Also gerade in unserem Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik, in dem ich sonst unterwegs bin, spielen Ethik und Moral schon auch eine Rolle, aber stehen selten im Zentrum der Betrachtung. Weil normalerweise geht es darum, was ist jetzt einfach effektiv, was stimuliert jetzt Wachstum, Beschäftigung, was ist fiskalisch sozusagen sauber, was ist nachhaltig. Das sind alles Dinge, da reden wir so ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten. Da reden wir nicht über Gefühle und Wertvorstellungen. Oder die kommen jedenfalls erst relativ spät rein. Bei diesem Thema ist das anders. Das ist die besondere emotionale Aufladung. Und dann kommt natürlich eben die exponierte Position hinzu. Ich meine, natürlich, wir haben jede Menge Fälle innerhalb unserer Partei, wo bereits jemand auf Leihmutterschaft zurückgegriffen hat. Jens Spahn ist ja keineswegs der Erste. Ich kenne selber ein paar Fälle. Und sitzt sogar einer im Bundestag. Auch das ist ja bei dieser Gelegenheit öffentlich gemacht worden. Aber halt nicht so exponiert. Und wir haben auch hier gesehen, dass, wie gesagt, bis hin zum einfachen Bundestagsabgeordneten die Partei das nicht weiter aufregt. Aber ja, der Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer.
Warum geht das so schnell? Warum müssen alle Fragen dann plötzlich so schnell beantwortet werden, außer die, um die es unmittelbar geht? Und wie entscheidet, das ist so meine zweite Frage, wie laufen diese Entscheidungsprozesse hinter den Kulissen in der CDU, kann ich ja eigentlich nur fragen, weil das ist vielleicht ja gar nicht, egal wer gerade regiert, identisch, weiß ich nicht, wie läuft das ab?
Naja, also zunächst mal bei solchen Personalentscheidungen hängt das nicht nur vom Charakter der jeweiligen Partei ab, sondern auch einfach von der jeweiligen Person an der Spitze, die diese Entscheidungen treffen muss. Und die Frage zum Beispiel, wer ist im Kabinett, das ist eine Frage, die entscheidet der Regierungschef und sonst niemand. Die Frage, wen er dann wie einbindet, das können wir gleich nochmal näher besprechen. Aber das ist auch eine Frage einfach des persönlichen Vorgehens, des persönlichen Stils. Und dann muss man natürlich noch zwei Situationen auseinanderhalten. Das war jetzt eine Situation, wo das bis zu einem gewissen Grade erzwungen war. Also der Wechsel an der Spitze der Fraktion war von außen erzwungen. Die Wechsel, die daraus folgten, wie zum Beispiel der von der Spitze des Kanzleramts an die Spitze der Fraktion, war in gewisser Weise eine Konsequenz des Erzwungenen. Dass dann der Gedanke dazu kam, zu sagen, dann nutze ich diese Gelegenheit, wenn ich sowieso dieses Karussell in Gang setzen muss, um ein paar andere Entscheidungen mitzutreffen und das Ganze als einen großen Wurf zu präsentieren, die ich vielleicht im Hinterkopf sowieso vorhatte, aber nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt. Das ist dann eine Frage des politischen Kalküls. Aber in jedem Falle stand in diesem Falle deutlich weniger Zeit zur Verfügung, als man sich normalerweise nehmen würde, wo sich gewisse Vorstellungen von beispielsweise einer Kabinettumbildung bilden, wo man die dann erstmal im innersten Kreis bespricht, dann weitere Leute mit einbezieht, vielleicht auch mit den Betroffenen redet, was sie sich vorstellen können und. Also normalerweise bereitet man das von langer Hand vor und das erstreckt sich auch über einen längeren Zeitraum, weil man natürlich dann trotzdem aufpassen muss, dass es nicht zu früh an die Öffentlichkeit kommt. Wenn man zu viele Leute einbindet, ist es irgendwann öffentlich und dann muss es auch sehr schnell gehen. Aber die Situation hatten wir hier nicht, sondern hier hatten wir die Situation, dass einfach Druck von außen war, bestimmte Entscheidungen jetzt so schnell wie möglich zu treffen und man dann andere Entscheidungen quasi angedockt hat, um aus dem Ganzen ein großes Paket zu schnüren.
Im Kontext dieser Umbildung des Kabinetts sind wir eben auch dann zu der Situation gekommen, die Carsten Linnemann durchmachen musste, dass er Gesundheitsminister wird, geworden ist, werden sollte zuerst. Und dann ratzfatz ein Video aus dem letzten Jahr durch alle Kanäle lief, wo ein Ausschnitt zu sehen war. Das war dann, nachdem er erklärt hatte, dass er kein Ministeramt übernimmt. Und dann so als Beispiel genannt hat, ja, da muss man, also ich, meine Worte jetzt, wörtlich kriege ich es nicht zusammen, da muss man auch irgendwie zu stehen und das muss auch passen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, und dann überlegte er, glaube ich, so ein bisschen, Gesundheitsminister geworden wäre, dann hätte jeder gefragt, wieso? Ne? So, das ist natürlich dann eine gewisse Komikkarte, dass nun dann kurz, also quasi neben der Meldung, dass er das jetzt wird, ständig dieser Ausschnitt zu sehen war. Zwischen Politik, zwischen Lüge und Wahrheit und Entscheidungen, die vielleicht auch manchmal ganz schnell gehen, wie schaust du auf dieses Ereignis?
Lüge und Wahrheit sind dafür nicht die passenden Kategorien. Das war einfach ein unglücklich gewähltes Beispiel. Er wollte damals, wir haben ja alle erwartet, dass Carsten Dillemann ins Kabinett geht. Und wir haben uns eigentlich alle gewünscht, dass er mal dieses Arbeits- und Sozialministerium sich vornimmt und das mal richtig sortiert. Das ließ sich dann im Koalitionsvertrag nicht durchsetzen, weil das natürlich auch das klassische Kernressort der Sozialdemokratie ist. Und dann hat Carsten Lindemann ja für sich entschieden, er bleibt lieber Generalsekretär, als ins Kabinett zu gehen. Und hat halt nach einer Möglichkeit gesucht, das zu erklären. Und dabei hat er halt ein Beispiel gewählt, von dem er zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, als wie unglücklich sich das noch erweisen konnte. Ich würde sagen, es war einfach Pech. Kann natürlich auch sagen, wer hätte, wenn er schon ein Ministerium nennt, wirklich eins nehmen sollen, dass er sich niemals und unter gar keinen Umständen hätte vorstellen können. Also
ja, vielleicht war das ja so in dem Moment.
Nein, das glaube ich nicht. Ich würde es eher anders erklären. Carsten Dillemann hat sich auch früher schon, weil er sich mit Sozialpolitik sehr, sehr viel beschäftigt hat, natürlich auch mit Gesundheitspolitik beschäftigt, die in gewisser Weise ein besonderer Zweig der Sozialpolitik ist. Und deswegen stand die Frage schon im Raum, naja gut, wenn er nicht Arbeits- und Sozialminister werden kann, warum wird er dann nicht Gesundheitsminister? Und deswegen war das nicht so völlig fernliegend. Und ich glaube, das hat ihn auch dazu gebracht, sozusagen dieses Beispiel explizit zu dementieren. Aber ja, es hat ihn eingeholt, wir haben es alle gesehen. Und da musste er jetzt halt durch, dass ihm das jetzt ein paar Tage oder Wochen vorgehalten worden ist. Aber der Sturm hat sich ja auch schon gelegt und das würde ich sagen, war auch ein echter Sturm im Wasserglas.
Gut, wenn wir, was wir ja auch in der Sache und nicht nur ihm persönlich, sondern in der Sache wünschen, dass er eben sehr schnell sehr gute Arbeit leistet, dann ist sowas sowieso schnell verziehen und vergessen. Wenn nicht, dann nicht. Aber das werden wir sehen. Ist dir das persönlich auch in deiner politischen Laufbahn schon mal passiert, dass du sagst, boah, jetzt fliegt mir ja was um die Ohren, was ich zum Zeitpunkt gesagt habe, wo ich einfach schlichtweg nicht wissen konnte, dass die Welt sich dann mal bei mir andersrum dreht?
Also ist mir in dieser Form noch nicht passiert, aber ich sag's doch mal ganz nüchtern, ich würde sagen, da habe ich auch einfach Glück gehabt, weil ich halt natürlich auch nicht so exponiert bin, wie man auf der bundespolitischen Bühne ist und niemand sozusagen irgendwas mal aus der Kiste ziehen konnte, wo ich vielleicht mal eine falsche Bemerkung gemacht habe. Aber ehrlich gesagt lebe ich doch in dieser gefahrgeneigten Situation permanent. Und zwar insbesondere in diesen Situationen, die ich jetzt gerade mit dir habe. Ich habe schon so viel in meinen Podcasts jetzt erzählt, in unseren vielen Podcast-Folgen. Ich kann mich da auch nicht mehr an jeden einzelnen Satz erinnern, den ich irgendwie in den letzten 4 Jahren in unseren Gesprächen gesagt habe. Und vielleicht tue ich auch irgendwann mal was, nächstes, übernächstes Jahr, keine Ahnung. Wo ich vor 3 Jahren in meinem Podcast was anderes erzählt habe, was ich aber heute vielleicht gar nicht mehr erinnere. Also ausschließen kann man das nicht.
Wie sehr läuft das in politischen Gehirnen, meine ich nicht despektierlich, aber bei Menschen, die halt in diesem Geschäft bestehen wollen und bestehen müssen, wie sehr läuft das schon täglich mit bloß nichts sagen, was mir dann als Lüge oder als Verschweigen oder als Widerspruch gegen mich selbst oder gegen die Partei ausgelegt werden kann.
Also ich würde sagen, die Fälle, die wir gerade eben diskutiert haben, das läuft nicht ständig mit, weil dass ich heute, wenn ich so etwas sage, nehmen wir mal unseren Podcast, was ich mir irgendwie vorstellen oder nicht vorstellen kann, dass ich mir dann überlege, Moment mal, vielleicht sehe ich das in 5 Jahren anders. Nein, also dieser Film läuft nicht mit. Was aber immer mitläuft, ist natürlich schon der Gedanke, also wenn ich jetzt dieses oder jenes Statement abgebe, was entsteht daraus sozusagen unmittelbar als kommunikative Kaskade? Und was sind die Weiterungen, mit denen ich mich dann höchstwahrscheinlich werde politisch auseinandersetzen müssen? Und dass man sich das vorher überlegt, bevor man also irgendwelche Sätze in die Welt setzt, das ist, glaube ich, natürlich. Und da ist heute, jetzt will ich vermeiden, dass du die rote Karte ziehst, aber das ist Heutzutage natürlich eben in dieser, bei dieser medialen Allgegenwart, die man hat, ist das natürlich eine sehr viel größere Herausforderung als früher, wo man sagen konnte, also im Kern wird nur das publiziert, was ich vielleicht mal irgendwie in einem Interview mit einem Journalisten freigegeben habe. Und dann kann ich vielleicht noch großes Pech haben, wenn mir irgendjemand mal einen Satz vorhält, den ich am Biertresen gesagt habe, aber den wird im Zweifel auch niemand aufgezeichnet haben, weil man eben damals noch nicht mit den Handys rumgelaufen ist. Und heute muss ich ja damit rechnen, dass jeder Satz, den ich irgendwie außerhalb der eigenen vier Wände sage, in irgendeiner Form aufgezeichnet wird und irgendwann mir auch mal wieder vorgespielt wird. Und das ist schon ein Bewusstsein, was im Hintergrund immer vorhanden ist, was jetzt nicht in jeder Sekunde in irgendeines Gesprächs präsent ist. Also ich überlege mir jetzt nicht bei jedem Satz, den ich sage, sonst würde ja unser Podcast ganz öde werden. Wenn ich mir bei jedem Satz überlegen würde, Moment mal, habe ich jetzt auch wirklich nicht ein Wort drin, was irgendwie missverstanden und mir irgendwie umgedreht werden kann. Dass das latent im Hintergrund immer vorhanden ist und stärker als früher, das ist schon so.
Gleichzeitig hat es auch eine andere Seite. Also ich erinnere mich gerade so an die eine oder andere Situation, wo ich es dann gut fand, dass wir heute in solchen Zeiten leben, weil dann in Diskussionen, wo halt der politische Gegner irgendwie da was verdreht hat und sagte, du hast oder sie haben gerade das und das gesagt und dann wird was eingespielt und man konnte sehen, nee, stimmt nicht. Es ist halt clever verzerrt, was dann da einfach behauptet wird. Also es hat manchmal auch was Gutes, dass man dokumentiert auf digitale Weise und dann immer nachgucken kann, was hat jemand dann wirklich mal gesagt, was ihm jetzt gerade ein bisschen verdreht vorgeworfen
wird. Absolut, die Auseinandersetzung wird offener. Aber wir müssen als Gesellschaft noch lernen, dann auch, wenn man so will, vergebender zu werden. Weil, wie gesagt, Dinge, die früher einfach unbemerkt geblieben sind, die kommen heute halt ans Tageslicht und gilt der alte christliche Satz, wer ohne unter uns ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also wer sich selber sicher ist, dass er noch niemals irgendwas Unüberlegtes oder Blödes gesagt hat, der möge vortreten und andere Leute dann für solche Sätze kritisieren.
Bist du schon mal in die Nähe von solchen Punkten gekommen, wo du denkst, boah, da geht's jetzt wirklich in eine Parteilinie, ethisch, moralisch, die ich eigentlich anders sehe?
Also es hat auch durchaus einen Grund, warum ich mich jetzt für einen Politikbereich entschieden habe, wo solche Fragen jedenfalls nicht im Vordergrund stehen. Und das liegt, jetzt muss man ein bisschen biografisch werden, das liegt aber nicht daran, dass mich die Dinge nicht interessieren würden. Du weißt, wir haben ja auch hier schon auch im Podcast ein paar Mal darüber gesprochen. Ich habe mich sehr viel mit rechtsphilosophischen Fragestellungen beschäftigt. Ich bin Kantianer von meiner grundsätzlichen Weltanschauung her. Der mögliche Zwiespalt zwischen Recht und Moral und die unterschiedlichen Sphären oder die unterschiedlichen Aufgabenstellungen von Recht und Moral, das hat mich alles schon sehr beschäftigt in meinem Leben. Aber es hat mir eben auch ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie komplex und multidimensional diese Fragestellungen tatsächlich sind. Und auch wenn jeder Mensch natürlich gezwungen ist, weil man einfach seinen eigenen Kompass braucht, für sich selbst ethisch-moralische Entscheidungen zu treffen, bin ich sehr vorsichtig geworden, durch die intensive Beschäftigung damit, anderen Menschen vorschreiben zu wollen, wie sie ethisch-moralisch oder nach welchen ethisch-moralischen Maßstäben sie zu leben haben. Davon gibt es natürlich Ausnahmen, extreme Grenzen, Dinge, über die wir uns unproblematisch einig werden, dass so etwas nicht zulässig ist oder auf jeden Fall zulässig sein sollte. Aber schwierig sind ja genau die Zweifelsfragen dazwischen. Und genau deswegen zögere ich so, mich da sozusagen mit politischen Vorgaben, die möglicherweise sich dann auch in rechtliche Vorgaben umsetzen, damit nach draußen zu gehen. Deswegen betreibe ich Politik, wie gesagt, lieber in einem Feld, wo ich mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten kann, wo es um Dinge geht, wie wirtschaftliche Effizienz, fiskalpolitische Solidität. Da steckt auch eine ethisch-moralische Dimension dahinter. Also wenn ich beispielsweise darüber rede, dass wir den nachfolgenden Generationen, zu denen noch meine Kinder gehören, jetzt nicht einen ruinierten Staatshaushalt hinterlassen dürfen. Das ist schon auch eine ethisch-moralische Dimension. Aber die geht nicht in diese höchstpersönliche Sphäre hinüber, wenn es um Entscheidungen der persönlichen Lebensgestaltung geht. Und die Politik kann es teilweise nicht vermeiden, solche Vorgaben zu machen, weil sie nun mal eine Grundentscheidung treffen muss. Zum Beispiel lasse ich sowas wie Leihmutterschaft in Deutschland zu, mit all den Konsequenzen, mit den Verträgen, die dahinter stehen, die ja notfalls dann auch vor Gericht durchgesetzt werden müssten und. Also die Politik entkommt diesem Dilemma manchmal nicht. Aber es tut mir regelmäßig weh, wenn ich mich an so einem Punkt politisch entscheiden muss, weil ich die persönliche Dimension dahinter sehe, auch teilweise die persönliche Tragik. Und deswegen ist der Fall Jens Spahn jetzt ein sehr gutes Beispiel, wie schmerzhaft das sein kann, wenn persönliche Wertvorstellungen und gesellschaftliche Wertvorstellungen, die letzten Endes von einer Mehrheit in einer bestimmten Richtung politisch entschieden worden sind, miteinander kollidieren. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Diskussion generell mit mehr Rücksichtnahme führen. Das will ich übrigens auch sagen. Das ist etwas, was mir in der Causa Spahn sehr missfallen hat, auch innerhalb der eigenen Partei sehr missfallen hat, dass da viele unterwegs waren, die wirklich also vorschnellen mit irgendeiner pauschalen Verurteilung bei der Hand waren, so nach dem Motto unmöglich und wie kann man und dieses und jenes. Und ich mir denke, habt ihr eigentlich mal versucht, ich sag mal, auch das persönliche Dilemma dahinter zu durchdringen? Dann würdet ihr nämlich nicht so vorlaut unterwegs sein und teilweise auch herabwürdigend unterwegs sein, wenn ich mir so manche Äußerungen anschaue. Also die Qualität der Diskussion hat mir da sehr missfallen. Und das ist, wie gesagt, auch ein Grund, warum ich natürlich mich der politischen Debatte über solche Dinge nicht entziehe, aber auch nicht derjenige bin, der sie an vorderster Front führen möchte.
Jetzt haben wir viel Raum uns genommen für ausgehend von Spahn über Linnemann und über dieses, was da so schnell passiert ist. Was, glaube ich, aber auch dann dafür spricht, das, weil es eben einiges deutlich macht und recht emotional ist. Wir wollen aber ja auch dann zu dem quasi Gegenbeispiel kommen. Warum gibt es dann Dinge, die eigentlich ja viel weitreichender sind als die Frage, wechselt jetzt ein Fraktionsvorsitz und welche anderen Personalentscheidungen zieht es nach sich? Also die Reformen, von denen ja die Entscheidungsträger von Anfang an sagen, wir brauchen sie dringend und weil und ansonsten geht sowieso alles den Bach runter. Warum dauert es so lange? Warum haben wir dann als Beobachter den Eindruck, es stimmt immer nie? Die eigenen gesetzten Zeithorizonte stimmen nie oder selten. Woran liegt das?
Ne, das liegt zum einen daran, dass die Zeithorizonte natürlich ambitioniert gesetzt werden. Und das ist natürlich auch, um einer gewissen Erwartungshaltung gerecht zu werden. Ich meine, die Menschen erwarten von der Politik mit Recht Entscheidungen. Und also wenn die Politik jetzt hingehen würde und sagen würde, ja, wir haben da zwar ein Problem, das ist auch ziemlich groß, aber, ach Gott, wir gucken mal, wie wir das jetzt...
Jetzt ziehe ich aber gleich die rote Karte.
Jetzt ziehst du gleich die rote
Karte. Wir müssen ja nicht dann so ein Gegenbeispiel aufmachen, natürlich, wo man hier sagt, natürlich, das ist ja nicht gemeint. Es geht ja nicht zwischen, eigentlich stimmt's nie und es dauert immer zu lange. Und die Alternative ist, wir gucken mal.
Wir nähern uns dem Problem einfach von beiden Enden.
Mach mal.
Also, dass Politik auch mal Zeithorizonte vorgeben muss, das wollen wir mal unbestritten dahinstellen, dass diese Zeithorizonte tendenziell ambitionierter formuliert werden als weniger ambitioniert, ist, glaube ich, auch erklärbar, weil Menschen wollen etwas sehen und man will sich auch bis zum gewissen Grade selber...
Da aber nochmal stoppen. Friedrich Merz oder andere, klar sagen, also bis dann und dann. Das kann ich nachvollziehen, weil die lassen ihn ja einfach nicht in Ruhe.
Genau.
Also da sagt ja Presse, ja wann denn nur, was heißt denn das jetzt? Lass dich doch mal messen und so weiter. Trotzdem ist für mich noch nicht erklärbar dadurch, dass dann Termine selbst genannt werden, die schlichtweg nicht gehalten werden können. Möglicherweise, also zu ambitioniert sind. Das ist doch die Frage, warum das dann passiert. Was ist denn kaputt, wenn er jetzt gesagt hat, also Herbst der Reform und er meinte diesen Herbst letzten Jahres und nicht irgendeinen Herbst? Er hätte ja auch sagen können, weiß ich nicht, ob das in der Sache möglich gewesen wäre. Ja, bis Februar oder so. Was ist es denn, was es so unberechenbar macht, dass es nicht klappt?
Dass einfach viel zu viele Leute mitreden.
Okay.
Das nennen wir Demokratie. Unter anderem.
Das heißt, es ist so unberechenbar, weil das viele mitreden und in der Regel ja auch wer, das weiß man doch, oder nicht?
Ja, aber es sind trotzdem zu viele und man weiß nicht, welche Dynamiken dann noch im Einzelnen entstehen. Das beginnt mit dem Koalitionspartner, das geht über die ganzen Verbände weiter, über alle, die im Prinzip von solchen Reformen betroffen sind. Und natürlich versucht man, deren Reaktionen so gut wie möglich zu antizipieren, aber das geht eben nur bis zum gewissen Grade.
Mhm. Wenn ich jetzt, also habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich jetzt ein Haus renoviere, dann ist man doch clever beraten, okay, so könnte das mit den ganzen Handwerkern und wieso, aber ich plane mal, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich wilder Scheiß, was ich jetzt erzähle, aber ich plane mal 3 Monate mehr ein, weil da merkt man dann, oh, da ist aber irgendein Rohr kaputt gegangen, das wusste ich gar nicht, dass das da liegt oder so ein Zeugs. Geht das in der Politik nicht?
Ja, du kannst natürlich gerne einen Puffer einsetzen. Aber der Puffer ist genauso willkürlich wie alles andere. Also es ist gegriffen. Du kannst sagen, ja, mit 3 Monaten habe ich 3 Monate mehr Zeit, aber am Ende brauchst du vielleicht 6. Dann ist deine Ankündigung genauso falsch gewesen. Das weiß man einfach vorher in dieser Form nicht. Und dann kommt noch dazu, natürlich haben solche Ankündigungen auch den Zweck, sich selber ein bisschen unter Druck zu setzen. Also nicht nur sich selber, sondern auch die anderen beteiligten Akteure nach dem Motto, wir müssen jetzt zu Potte kommen. Also vor allen Dingen dann, wenn man sagt, wir haben ja ein Problem anzupacken, das auch ein veritables Problem ist und das mich jetzt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufschieben kann. Das heißt, ich kann auch den Puffer nicht nach Belieben setzen. Vor allen Dingen, bleiben wir da im Beispiel, statt Herbst, Februar, was hätte das geändert? Dann hätten wir die Diskussion, die wir sonst im Herbst geführt haben, hätten wir halt im Januar, Februar geführt. Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Wir hätten die Deadline genauso gerissen, es wäre nur 3 Monate später gewesen.
Echt? So ist das? Also ich glaube dir das, wenn du sagst, so ist die Dynamik, es ist eigentlich egal. Die Zeit, die man sich setzt, die wird immer zu kurz sein, egal wie.
Das ist wie mit Tarifverhandlungen und ich benutze Tarifverhandlungen, weil das halt in der Öffentlichkeit steht, aber alles auch, was ich an Verhandlungen in der Wirtschaft kenne, die enden immer alle um 5 Uhr morgens. Und in den internationalen Beziehungen, in der Diplomatie kennt man das sogar, wenn man irgendwie so eine Deadline hat, dass man die Uhr anhält, das ist jetzt kein Witz. Wenn man sagt, wir haben gesagt, bis Mitternacht muss das abgewickelt sein, sonst ist das alles hinfällig und dann hält man eben 11:55 die Uhr an und verhandelt noch 5 Stunden weiter. Das hat es alles schon gegeben. Und das zeigt, dass natürlich Menschen auch gerade bei schwierigen Entscheidungen, wir reden jetzt hier von schwierigen Entscheidungen, dazu neigen, das lieber noch ein bisschen vor sich herzuschieben, noch mal eine Schleife zu drehen, bis der letzte Moment gekommen ist. Ich glaube, ich habe in diesem Podcast auch schon mal Mark Twain zitiert, wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde niemals etwas fertig. Deswegen die Frage, wann ich die letzte Minute setze und wie viel Puffer ich mir für die letzte Minute gebe, kann diesen grundsätzlichen Effekt nicht aufheben. Natürlich kann ich kann natürlich eine Zeit nehmen, die objektiv einfach zu kurz ist, wo ich sage, das ist schon von allen Verfahrensvorschriften sehr unmöglich.
Weil die Lesung für ein Gesetz gar nicht mehr zu schaffen sind,
genau,
oder irgend so.
Das ist, okay. Wenn man sowas macht, das ist dann natürlich ein handwerklicher Fehler. Mhm. Wie gesagt, wenn man die Dinge zum Sankt-Nimmerleins-Tag schiebt, das ist auch ein handwerklicher Fehler, geht auch nicht. Aber dazwischen ist ein weites Feld und das Last-Minute-Phänomen, das bekommt man immer, egal wie viel Puffer man sich nimmt und was für einen Zeitpunkt man sich setzt.
Das Vakuum wird immer gefüllt, egal welches ich setze.
Verfahren sind die Rationalisierung von Entscheidungsprozessen. Und sie geben natürlich sozusagen Orientierungshilfe, sie geben Leitplanken, sie geben auch eine gewisse Verlässlichkeit. Aber am Ende kann man auch nicht jedes Problem, egal wie komplex es ist, in so einen Rahmen pressen. Manche sprengen ihn einfach. Und dann muss man trotzdem irgendwie eine Lösung finden.
Dieses Phänomen, du hast schon recht, das kennt man aus dem eigenen Leben und beruflichen Leben ja auch. Egal wann, es ist immer irgendwie dann bei wichtigen Dingen letztlich mit Druck, also die man nicht alleine entscheiden kann.
Genau, das ist ja
das
der
ist
Punkt.
Der,
ich meine,
der
deswegen
Punkt,
ne? In der Autokratie funktioniert das natürlich.
Ja,
da sagt dann irgendwann der oberste Boss, so wird's gemacht. Ob das dann so passiert, ist noch immer eine andere Frage, aber dann steht zumindest mal die Anweisung im Raum.
Verstehe.
Das haben wir ja. An unserem speziellen Freund, der in Washington regiert, haben wir das jetzt vor allem zu Beginn der Amtszeit sehr häufig gesehen. Ich hau einfach mal eine Executive Order raus, ne? Und dann ist das so.
Ja.
Aber auch er hat
nur dann entsteht das Problem ja an einer anderen Stelle.
Genau.
Also
genau.
dann entsteht die, also es ist fast umgedreht. Die Entscheidung ist am Anfang Und danach passiert das, was bei uns davor passiert. Man muss irgendwie die Brocken einsammeln und gucken, wie man das, die zerschlagene Vase wieder zusammenklebt.
Genau, so
und,
ist es.
Und wir sind eher dabei, wo sind denn die ganzen Mosaiksteine und wer will doch noch bei der Vase mitreden und wie kleben wir die denn jetzt zusammen?
Also genau, so ist es.
Okay.
Und es ist eine offene Frage, was die effektivere Prozedur ist.
Es amüsiert mich gerade ein bisschen, diese Bilder. Ich finde das gerade irgendwie schön. Aber gleichzeitig frage ich, ups, gibt es denn überhaupt einen Grund, Hoffnung zu haben, dass wichtige Dinge sich mal schneller verändern?
Wenn das allgemeine Bewusstsein der Wichtigkeit vorhanden ist, dann kann so etwas auch sehr schnell gehen.
Ist vielleicht ein triggerndes Beispiel, aber könnte der Beginn der Corona-Zeit ein Beispiel dafür sein?
Natürlich ist das Paradebeispiel.
Ja, es triggert natürlich, weil inzwischen ja sich ganz vieles andere darüber legt.
Ja, und das ist die Corona-Pandemie ist in zweifacher Hinsicht sehr lehrreich. Nämlich zum einen zeigt sie, ja, es kann sehr schnell gehen, wenn alle das Gefühl haben, es muss jetzt super schnell gehen. Mhm. Und das Zweite ist, dass man, wenn man es im Nachhinein dann in aller Ruhe betrachtet, plötzlich sagt, das war nicht in allen Punkten die beste Idee, das jetzt so schnell zu entscheiden. Hätten wir uns doch nur mal mehr Zeit genommen und die Sache ein bisschen abgewogener betrachtet. Hm. Und ich finde, das illustriert es perfekt, die Problematik. Und es geht immer, jetzt könntest du gleich wieder die rote Karte ziehen, weil wir reden ja in diesem Podcast sehr, sehr oft über das Ausbalancieren von Positionen, Interessen etc. etc. Aber auch hier geht es um eine Balance. Um eine Balance zwischen ich nehme mir genug Zeit, um möglichst viele Leute einzubinden, mitzunehmen, um auch Dinge zu durchdenken und so zu einer abgewogenen Entscheidung zu kommen. Und ich nehme mir aber nicht zu viel Zeit in dem Sinne, dass das Problem sich dann noch viel höher auftürmt, weil ich zu keiner Entscheidung gelangt bin. Mhm. Und dazwischen den richtigen Weg zu treffen, wo man sagt, ich bin noch in der Zeit, aber ich habe möglichst viele Leute mitgenommen und ich habe eine möglichst abgewogene Entscheidung gefunden. Das ist die Herausforderung, der wir nie entgehen. Und egal, wie wir sie versuchen zu lösen, gesagt, wenn wir versuchen, den Knoten durchzuhauen, dann haben wir am Anfang scheinbare Klarheit und die Reue kommt später. Und wenn ich mir zu viel Zeit nehme und zu viel Schleifen drehe, dann merke ich plötzlich, verflixt nochmal, das Problem ist jetzt viel größer, als es vorher war, hätte ich doch nur früher entschieden. Und es gibt natürlich auch so einen Trägheitsmoment. Und das ist, glaube ich, im Moment auch in unserer Reformdebatte spürbar, dass die Menschen schon irgendwie das Gefühl haben, es müsste jetzt eigentlich mal schnell was entschieden werden.
Es wird uns
werden.
Aber auch jeden Tag in den Hirn getackert.
Genau, natürlich. Das, aber trotzdem eine Scheu davor besteht und sagt, oh, aber die Entscheidungen werden schmerzvoll und vielleicht gucke ich doch mal, ob ich nicht irgendwie drum herum komme. Vielleicht
von den Entscheidungsträgern.
Ja, vielleicht, ja, und aber die Entscheidungsträger reagieren ja letzten Endes auch auf gesellschaftliche Stimmungen und Strömungen. Ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar mit einem Menschen, ich glaube, das kennt jeder von uns, die Situation, der sagt, oh, also ich habe hier irgendwie Beschwerden und ich müsste eigentlich zum Arzt oder ich müsste mich eigentlich operieren lassen oder so, aber oh nee, ich habe Angst und ich will nicht und vielleicht heilt es ja doch von selber aus das geht nächstes Jahr irgendwie besser, ich schiebe das nochmal ein bisschen auf. Das ist so eine ähnliche Situation. Und wie gesagt, ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Deswegen, der medizinische Bereich ist für mich dafür ein gutes Beispiel. Und deswegen sollte auch jeder, der mal gezögert hat, sich einem solchen Eingriff zu unterziehen, vielleicht ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, wenn eben auch in solchen politischen Entscheidungsprozessen Menschen zögern, sich auf Dinge einzulassen, von denen sie wissen, die sind wahrscheinlich notwendig, aber sie tun verdammt weh.
Irgendwie auch schön, dass es überall menschelt, egal um wen es geht.
Und wie gesagt, wir dürfen deswegen nicht die Hände in den Schoß legen, aber ich finde, das ist das, was ich vorhin mit Rücksichtnahme und Verständnis meinte. Aber ich finde einfach die Berücksichtigung dieser menschlichen Dimension und zu sagen, ja, das ist halt so und dem müssen wir auch Rechnung tragen. Bei aller Notwendigkeit, dann Dinge auch mal zum Abschluss zu bringen. Aber ich kann diesen menschlichen Faktor nicht einfach ignorieren oder übergehen. Ja, ich glaube, das ist das, was am Ende auch unsere Gesellschaft menschlich macht. Und deswegen sollten wir uns das bis zum gewissen Grade zugestehen.
Jetzt haben wir echt, boah, ist das eine lange Folge geworden.
Ja,
für eine Zweierfolge für ist das, das haben wir selten. Wir hoffen, ihr seid noch mit dabei. Sonst wäre, sagen wir, was quatschen die denn da? Das dürft ihr uns natürlich auch sagen. Also ich bin hier bei Minute 21 diesmal ausgestiegen. Leute, macht mal ein bisschen weniger. Lass uns mal ein bisschen auf unser Thema schauen. Haben wir das, was wir uns vorgestellt haben und was wir uns erhofft haben, ist uns gelungen, das einzulösen? Ist das eine...
Also ich fand, wir haben vielleicht am Anfang ein bisschen viel über den Fall Spahn dann doch geredet. Und dafür kamen wir dann zu den anderen Beispielen, die wir eigentlich auch so im Blick hatten, gar nicht mehr so intensiv. Aber ich finde es ganz gut, dass wir dieses Lüge-Wahrheitsproblem jetzt doch weitgehend beiseite gelassen haben. Ich glaube, es ist besser, auf dieser Schiene unterwegs zu sein, nach dem Motto, warum ist alles so kompliziert und dauert alles so lange?
Also ist das der von uns hier auch in der Aufnahme genutzte Arbeitstitel? Wir werden mal sehen, was unser Team, Podcast-Team dann für einen Titel aus der Folge also jetzt, macht.
Ihr Lieben, jetzt haben wir für euch einen schönen,
genau, unsere M&Ms,
schöne Vorgabe gegeben.
Der derzeit ja in unserem Podcast-Team mit uns beiden noch Marius und Marlene, unsere M&Ms, also ihr beiden, ne, gebt alles. Ihr genau. Seid die Ersten, die dann
habt jetzt eine schöne
das
Aufgabe,
hören.
Nicht zu sagen, und, Herausforderung.
Ganz liebe Grüße von uns und ich freue mich auch schon bald wieder bei euch in Hamburg zu sein. Was Aussagen bedeuten und wie lange sie halten, werden wir, jetzt Königin der Überleitung, haha, der Blick in die nähere Zukunft, die Ostwahlen kommen auf uns zu, auch wir werden uns, soweit es passt, damit natürlich beschäftigen und wir werden dann sehen, was Aussagen noch gelten können nach bestimmten Ereignissen an vielen Stellen.
Und dann hoffen wir, dass... ihr auch wieder einschaltet, wenn wir uns daran machen, lass uns über Politik reden.
Ja, wir freuen uns jedes Mal auf jede neue Aufnahme. Wir sind dabei und am Start.
Und ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal.
Eine gute Zeit.